Ja, lieben, schönen guten Morgen. Schön, es tut gut, euch alle zu sehen, auch unter besonderen Umständen, ist klar. Ist nicht so einfach, sich den neuen Regeln alles anzupassen und wie das so ist. Auch wir in der Mission haben natürlich auch einige Herausforderungen, könnt ihr euch vorstellen. In den Ländern hat es ganz andere Gesundheitsmaßnahmen wie bei uns. Man teilt manchmal in Ampelsystemen ein, zum Beispiel in der Ukraine ist es so, dass man sagt, okay, manchmal in den Städten, da wo wirklich viele Ausbrüche sind, da ist die rote Zone, dann gibt es gelbe Zonen und auch grüne Zonen. Also im Osten, wo wir arbeiten, ist überwiegend grüne Zone, das ist ganz gut. Deswegen können unsere Missionare eigentlich ganz gut unterwegs sein. Ich gucke mal. Genau, also Moldawien schaut es wieder ein bisschen anders aus. Der öffentliche Verkehr ist lahmgelegt, also man kann nicht irgendwo hinfahren, einfach so. Das ist manchmal auch schwierig für Menschen, die Hunger haben. Wir haben viele Suppenküchen, sie können nicht hinkommen oder müssen ziemlich lange Reisen auf sich nehmen zu Fuß. Wie das manchmal dazugeht, ist schon nicht unseren Standards, wenn ich das so denke, dass sich manche Leute eben Masken dann einfach irgendwo nehmen, wenn sie sie auf der Straße finden, um zu sagen, ich kann dann zur Suppenküche gehen und kann mir dort Essen abholen, dann sieht man mal, wie verzweifelt das ein Mensch sein muss, dass er sagt, ich nehme lieber das in Kauf, um jemand anders eine Maske zu nehmen, hauptsache ich bekomme was zu essen. Es geht den Tag wieder weiter. Ja, die Hilfsmaßnahmen sind weitergegangen und wir sind als Mission sehr, sehr dankbar, dass viele reagiert haben und gesagt haben, genau, ihr braucht jetzt besonders Hilfe und haben da auch viele Spenden gegeben. Also ich war ganz überrascht, also was der Herr da tut. Wir haben gebetet, wir haben gesagt, uns sind die Hände gebunden. Ja? Wir können nicht viel machen, aber so war die Möglichkeit da, eben dann unsere Missionare loszuschicken. Es hat auch manche Dinge gegeben, wo man gesehen hat, Gott ist jemand, der vorsorgt auch. In Moldawien hat's plötzlich haben sie Bäckchen aufgepackt, die kamen aus der Schweiz und da waren ganze Pakete mit Masken. Ja? Und dann ging die Corona-Krise los und so konnten sie dann ihre Mitarbeiter dann könnten losgehen und dort praktisch die Arbeit weitermachen. Ja, wir haben versucht, gerade in der Zeit, wo es wirklich schwierig ist, wo viele Menschen abgeschnitten sind, dort die Gruppe Kovcek zum Beispiel, Straßenevangelisationen zu machen, Lebensmittel nochmal besonders zu geben, das war also so unsere Sache. Dann war ein Dorf abgebrannt, dann haben auch unsere Leute gesagt, da müssen wir hingehen, müssen helfen, haben dann Baumaterial haben wir dann gekauft dafür, dass einige wieder aufbauen konnten und nicht auf der Straße gesessen waren und ihren Familien. Ja, Online-Gottesdienste gibt es auch in Lemberg, es gibt Online-Gottesdienst. Dieses Ehepaar, das ist aus der Krim, Flüchtlinge, die haben sich diesen Gottesdienst angesehen, sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und jetzt haben sie sich letzte Woche gerade, ich habe ganz frisch die Bilder bekommen, haben sie ihr Eheversprechen abgegeben, weil sie gesagt haben, wir haben eigentlich so miteinander zusammengelebt, aber jetzt, weil wir Jesus Christus in unseren Herzen haben, wollen wir ganze Sache machen, wollen wir das gerade machen. Und dann haben sie sich ein Eheversprechen gegeben, haben schon 4 Kinder, ja, aber sind jetzt Mitglieder in der Gemeinde, ist eine ganz tolle Sache. Ja, wenn man sieht, wie unsere Missionare unterwegs sind, dann bewegt denn das auch schon sehr, wenn man Bilder sieht, wie diese hier, wo Witwen und ältere Frauen einfach, die keine Möglichkeit haben, in irgendeiner Weise sich Hilfe zu beschaffen, dann über ein Stück Brot weinen, ja, sich freuen darüber, Tränen in den Augen haben, dann sieht man, dass es eine gute Sache hier ist. Roman, der ist auch von der Gruppe Kovcek, der arbeitet in Avjevka. Das ist also auch sehr nahe Donetsk, ungefähr 7 Kilometer entfernt. Und er ist vom Fernsehen also aufgenommen worden. Er ist jetzt offizieller städtischer Betreuer, er ist auch Pastor der Gemeinde dort. Aber er hat den Auftrag bekommen, aber er kann jetzt einfach ganz frei auch überall sich bewegen und die Hilfe weitergeben. Das dürfen manche andere nicht, ne? Ja, viele Hausbesuche unserer Missionare, die natürlich auch mit Corona-Möglichkeiten umgehen. Ja, hier seht ihr, der hat Winterhandschuhe dran, unser Missionar, weil er jetzt keine Plastikhandschuhe oder sowas gibt es da nicht so. Also deswegen versuchen sie dann so irgendwie zurechtzukommen. Ja, es gibt auch Leute, die eben zum Glauben kommen, gerade in dieser schwierigen Situation, weil sie sagen, ihr seid die Einzigen, die uns helft. Ja. Also das, viele Organisationen können nicht oder haben sich zurückgezogen, aber wir sind mit unseren Leuten dort und so kommen Leute zum Glauben, werden Taufen durchgeführt, das ist einfach eine schöne Sache. Ja. Also wirklich diese Situation ist auch etwas in dieser Krise, in der der Mensch steckt, auch im Blick nach vorne und zu sehen, Gott lässt sie an dem Punkt nicht allein. Wir haben hier zuerst ein Zelt aufgebaut, da sind Gottesdienste ganz neu, Gemeindegründungsarbeit in Pakrowsk, das ist auch in der grünen Zone, auch nicht weit von Donetsk entfernt, ungefähr 30 Kilometer, aber noch auf der Seite der Westukraine. Und dort haben die Jungs jetzt angefangen, hier auch eine Gemeinde zu bauen. Das ist erstmal so ein Lagerhaus sein, aber soll auch über die Überwinterung Sondergottesdienste stattfinden. Ja, in Donetsk selbst haben wir auch Suppenküchen. Wir betreiben überall Suppenküchen in der Ukraine. Und, aber da in Donetsk ist es auch besonders schwierig. Aber wir konnten auch da helfen. Auch hier Sabia, sie ist die Frau vom Pastor, von Juri, der da auch dann viel hilft und Besuche macht eben bei den armen Leuten. Moldawien ist es auch so, dass wir hier Menschen betreuen und dass die Hilfe ankommt. Manche tragen ihre Maske nicht richtig, seht ihr gerade, ne? Also muss noch ein bisschen üben. Genau. Aber hier ist zum Beispiel ein Bild, ihr seht es, die beiden hier, er ist unser Leiter dort in Moldawien, Eduard, und auch der Dima, die haben sich bei diesen Hausbesuchen auch angesteckt. Ja? Also es ist eine ganz schwierige Situation auch. Betet mit für unsere Mitarbeiter, auch Familien, dass sie wirklich bewahrt bleiben und dass Schlimmeres ausbleibt, weil das oft sehr schwierig ist. Manche Missionare sind in der Weihnachtszeit zu ihren Familien in die USA geflogen, sind nicht mehr zurückgekommen, sind jetzt noch dort. Ja, die konnten nicht mehr ein- und ausreisen, ist halt oftmals so. Eine gute Nachricht ist, dass wir die Weihnachtsbäckchenaktion durchführen werden. Also macht euch bereit, da zu packen, ja. Und das wird auf jeden Fall stattfinden. Ob wir mit einer Reisegruppe rüber können, ist noch sehr fraglich, weil solange kein Impfstoff da ist, können wir eine Reisegruppe nicht dieser Sache aussetzen. Vielleicht werden ein paar Mitarbeiter rüberfliegen, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber das ist auch noch ein bisschen offen. Ja. Also ich sage mal, bevor das nicht wirklich Hand und Fuß hat, können wir da kein Risiko eingehen. Wir werden aber dort die Leute unterstützen, die werden Gottesdienste durchführen und auch dort werden den Kindern dann diese Bäckchen, ja, zugereicht werden. Ja, soweit mal die Infos dann bei uns. Aha, jetzt kommt noch das andere Bild. Genau. Unser Themenbild. Erstmal ein bisschen einen Schwenk machen. Und zwar, Gott braucht keine Helden. Ja. Ich glaube, ihr habt gesehen, dass es auf die Menschen ankommt, die sich Gott zur Verfügung stellen. Ja. Dass es nicht darauf ankommt, dass wir große Heldentaten vollbringen. Gott braucht keine Helden. Wenn man so überlegt, wer ist überhaupt ein Held, ja, definitionsmäßig? Jemand, der heroische Fähigkeiten hat, wahrscheinlich im Geistigen wie im Körperlichen oder eins von beiden zumindest. Ja, da könnte man natürlich auch fragen, wenn ich meine Kinder fragen würde, wer ist ein Held? Ja, dann wird unser Jüngster sagen, die Mama. Ja. Nicht der Papa, so weit ist er noch nicht. Das kommt noch, aber ich sage mal so, die Mama, die ist im Moment der Held für ihn und das ist ganz klar. Wenn ich die größeren Söhne fragen würde, dann würden die wahrscheinlich irgendeinen Fußballer nennen, ja, vielleicht heute Abend wieder, wenn es losgeht. Oder sie würden wahrscheinlich sagen, James Bond, ja, das ist jemand, der ohne Makel ist, der immer durchkommt, jede Schwierigkeit gewachsen ist. So stellt man sich einen Helden vor. Ja, bei uns, wir sind jetzt gerade im Odenwald hingezogen, ja, das ist schon ein paar Jahre her jetzt wieder, aber da ist natürlich auch die Heldensage, da die Nibelungensage ganz aktuell, überall an jedem Ort kannst du dann Brunnen finden vom Siegfried und sonst irgendwas. Und und das ist eben das, was man sich unter einen Helden vorstellt, ja, also immer makellos, immer kommt er durch. Aber wisst ihr, die Bibel, die zeichnet uns ein ganz anderes Bild von Helden, ja. Da ist es nicht unbedingt so, dass das alles Helden sind, denen wir dort begegnen, wenn wir die Bibel lesen, sondern dass es da ganz anders aussieht. Da gibt es einen Elia, der einen Burnout hat. Ja. Natürlich hat er auch ganz tolle Zeiten. Ja, der geht da allein am Karmel entlang und dann gibt es da eine richtig tolle Sache, wo er da gegen Isabel und so weiter antritt. Aber genauso sehen wir auch die andere Seite. Das finde ich so toll an der Bibel, dass sie ehrlich ist, dass sie realistisch ist. Ja, da gibt es einen Mose. Natürlich ist es jemand, der wo am Roten Meer steht und das ganze Volk dann da durchbringt und natürlich eine große Heldentat vollbringt. Aber es ist genauso auch jemand, der jähzornig ist, der seinen Wärter niederschlägt, der sich aus Jähzorn gegen den Felsen schlägt und dann kommt dann gleich die Absage, dass er nicht ins verheißene Land kann. Und David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ja, und dann ist es ein Ehebrecher und ein Mörder. Eine Rahab, eine Prostituierte, und die hat was im Stammbaum Jesu in Matthäus 1 zu suchen. Ja, also man sieht, die Bibel zeigt beides auf. Ja. Und ich denke, es gibt ein Kriterium, was Gott möchte, wenn er sagt, er will dich gebrauchen. Und das ist in 2. Chroniker 16, Vers 9. Ich lese mal kurz vor. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Darum geht es Gott. Und die Beziehung zu dir. Nicht, was du für ihn leisten kannst. Nicht, was du auf der Kette hast, auf der Pfanne hast. Nicht eine große Titelauswahl, ja, ich bin Doktor oder ich bin der oder bin jener, das kommt Gott gar nicht darauf an. Sondern, dass du mit ganzem Herzen bei ihm bist, dass du dich ihm zur Verfügung stellst, darauf kommt es ihn an. Ich will euch mal ein ganz komisches Einstellungsgespräch Gottes mit jemandem sagen, das ist nämlich der Gideon. Ich lese mal aus Richter 6, Vers 11 folgende vor, ein komisches Einstellungsgespräch, achtet mal darauf. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche zu Ophra. Die gehört Joasch, den Abiesiter, und seinen Sohn, der Gideon, der drosch den Weizen im Kelter, damit er ihn verberge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns das alles widerfahren? Wo sind all seine Wunder, die er unseren Vätern erzählt hat, und sprach: Der Herr hat uns aus Ägyptenland geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter niedergegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter nieder. Siehe, ich habe es dir gesagt. Er sprach aber zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich denn Israel retten? Siehe, ich bin aus dem geringsten Geschlecht, ich bin aus Manasse und ich bin der Jüngste meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter niederschlagen wirst wie ein Mann. Ja, ich habe auch demnächst Einstellungsgespräche vor mir. Ich suche jemanden für die Buchhaltung. Also wer Zeit hat, kann zu uns kommen. Ja, können wir auch gleich danach ein Gespräch führen oder auch für Deutschland-Schweiz, ja, Süddeutschland-Schweiz, aber müsst ihr gucken, ja, ob ihr dann Zeit habt. Genau, also jedenfalls, wenn man so ein Bewerbungsprozedere durchmacht, dann sieht man, also dann wird natürlich nach Diplomen geguckt, nach den Voraussetzungen, nach den Fähigkeiten, nach allen möglichen. Nur dieses Bewerbungsgespräch, das läuft ja ganz anders, ja, das sieht man auch, da geht der Engel des Herrn zu diesem Gideon und dann sagt er: Gott mit dir, du streitbarer Held, ja. Und was ist mit dem Gideon los? Ist es wirklich so ein starker Held? Nein, er hat Angst, er hat richtig Angst, ja. Normalerweise trischt man den Weizen auf der Tenne und das macht man deswegen, dass sich das Spreu vom Weizen trennt, ja. Man schlägt das drauf mit diesen Schlägel, dann wirft man dieses ganze Zeug hoch, das Spreu trennt sich vom Weizen, die Körner bleiben liegen und das kann man einsammeln. Nur der macht es nicht eben auf der Tenne, sondern macht es im Weinkeller. Ja, da unten versteckt er sich, verbirgt er sich vor den Midianitern. Die sind natürlich stark geworden. 7 Jahre lang plagen sie Israel dort und vernichten die Ernte, zerstören dort alles Mögliche. Das Vieh wird weggenommen. Es ist nichts da, was man sagen könnte, das stärkt diese Leute, sondern die haben eher Hungersnot. Ja, das kann man sich vorstellen. Die sind wirklich am Ende. Und dieser Gideon, also ist ein ganz anderer Typ, eigentlich ungeeignet. Ja? Der Jüngste, Was will der schon groß sagen? Ja, Manasse war nicht das anerkannteste, anerkannteste Stammesteil in Israel. Also wenn du Juda oder Levi genannt hättest, das wäre wahrscheinlich was gewesen, wo man sagt, ja, der hätte wahrscheinlich mal irgendwas zu sagen gehabt. Nein, aber sein Selbstwert ist wirklich im Keller. Und ich merke das oft, dass Menschen oft einen ganz geringen Selbstwert haben. Die freuen sich sehr, wenn sie mal eine Ermutigung bekommen, aber oft mal von sich selber ganz wenig halten. Ich merke das oft mal, wenn man dann sagt, komm, wir wollen mal jetzt einen Einsatz machen und dann, wer gibt ein Zeugnis, ja? Dann ist aber nicht jeder der Erste, sondern eher der Letzte, ja? Eher vorsichtig, ja? Nicht bloß ich, nimm lieber jemand anders. Ist dann genauso, so verhält es sich auch hier mit den Gideon. Er war voller Zweifel, ne? Was sagt er denn hier? Ach ja, ja, warum ist das überhaupt alles auf mich gekommen? Ganz ehrliche Fragen. Wisst ihr, das finde ich auch so klasse in der Bibel. Da wird nicht irgendwie gesagt, ja, der hat da immer klasse gelebt mit dem Herrn und dies und jenes, sondern hat genauso seine Zweifel gehabt wie wir. Ganz interessant, im Missionsbefehl, ein Vers vorher, wenn du liest Matthäus, Kapitel 28, Vers 17, da steht, ah, da kamen die Jünger hin und da müsste man denken, nach der Auferstehung, da ist doch jetzt alles in Butter, ja, die sagen, der Herr ist mit uns, prima, kann uns gar nichts mehr passieren. Und dann stand dort und einige zweifelten. Einige zweifelten. Die sahen den Herrn und einige zweifelten, weil sie gesagt haben, hey, was wird da auf mich zukommen? Ist diese Herausforderung nicht viel, viel, viel zu groß für mich? Aber ganz ehrlich, ja. Und dann gibt der Herr sein Wort zu den Jüngern und sagt, ich bin doch mit euch. Ja. Auch hier wird immer wieder der Gideon ermutigt vom Herrn, der ihn immer wieder schubst und sagt, du, ich bin doch bei dir. Ich bin's doch letztendlich, der es tut. Mal ehrlich, wie siehst du dich? Ja, man vergleicht sich ja auch gern oder wie auch immer. Wo stellst du dich im Moment hin? Ja. Denkst du, du bist jemand, der bereit ist, für den Herrn unterwegs zu sein? Und selbst mit 75 hat er ja einen Abraham berufen, ja? Egal welchen Altersklasse, fühlst du dich gut? Fühlst du dich geliebt? Fühlst du dich angenommen? So wie der Herr das eigentlich zu dir in der Bibel zusagt, ja? Eigentlich wissen wir das alles. Aber wenn wir uns selber mal betrachten, wie reden wir mit uns? Was denken wir über uns? Wer denken wir, dass wir sind? Wisst ihr, es hilft ja nichts, dass wir uns definieren, wie die Bankwerbung das macht, wie Sparkasse, ne? Die haben dann Folgendes gesagt, mein Haus, mein Boot, mein Auto, ne? Das ist die Definitionsklasse oder meine Karriere, meine Titel oder was auch immer da hinstellen willst, aber das ist doch nicht das, auf das es wirklich ankommt. Wisst ihr, den Gideon, den muss Gott die Kraft nehmen. Es denkt man, okay, jetzt geht der Kerl jetzt sogar los im Namen Gottes, bringt sogar noch fertig, dass er da einige von den Stämmen zusammenbringt und 32.000 Mann tatsächlich erklären sich bereit, in den Krieg zu ziehen. 32.000 Mann. Kapitel 7 könnt ihr das heute Nachmittag mal nachlesen. Ja. Auf der anderen Seite 135.000 Mann, Midianiter, Ammoniter, die stehen dagegen. Ja. Also das Verhältnis ist ja ziemlich schlecht, ja, sagen wir so. Und dann sagt Gott, es ist eigentlich noch, du bist noch zu steig. Ja, du musst eigentlich, jetzt tun wir noch mal ein bisschen runter, okay, lässt sich drauf ein und dann sagt er, es ist halt immer noch zu stark. Das sind noch 10.000, ne? Dann geht es noch mal runter auf 300 Mann. 300 Mann gegen diese Midianiter-Volk. Da sagt sich doch jeder, das ist doch chancenlos, ja, chancenlos. Aber Gott dezimiert manchmal unsere Kraft. Und warum macht er das? Und es steht hier im Kapitel ganz gut da. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass dich Midian in seine Hand geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Ja, wisst, kennt ihr das? Klasse gemacht, ja. Also das können wir nicht erwarten, ja. Gott dezimiert unsere Kraft, damit er alle Ehre bekommt. Eigentlich komisch, ja. Eigentlich müsste man doch sagen, der Herr müsste doch nochmal das Dreifache vielleicht motivieren an Männer, ja. So wäre vielleicht unser Denken. Wir haben schon oft mal Lösungen, wie Gott eigentlich handeln muss, oder? Ja, also pass auf, also wenn du jetzt den Gideon nochmal dreimal so viele Leute aus irgendeinem anderen Stamm noch mit dazu holst, dann haben sie eine Chance. Und Gott sagt, nee. Ich will alle Ehre in deinem Leben bekommen. Nicht, dass es aus deiner Kraft herausgeht, sondern dass es aus meiner Kraft herausgeht. Das ist die Lösung letztendlich. Und wisst ihr, der Paulus musste das auch ganz gut erkennen. Was sagt Gott zu ihm in 2. Korinther 12, Vers 9 und 10? Ihr kennt alle diesen Vers. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Nicht in deinen Fähigkeiten, nicht in deinen Möglichkeiten, nicht in deinen finanziellen Dingen oder sonst irgendwas, nein. In deiner Schwachheit. Und jetzt kommen wir zum Geheimnis. Warum ist es denn so? Warum ist das letztendlich der ausschlaggebende Grund? Wie sieht denn der Herr dich? Das ist vielleicht der nächste Punkt, den wir uns anschauen können. Wie sieht der Herr dich? Wie sieht der Herr diesen Gideon? Er sieht nicht den Gideon in seinen Möglichkeiten, sondern er sieht letztendlich den Christus in dir. Weil Christus hat alle Möglichkeiten. Das war ganz interessant, ich war nicht lange Jugendpastor und dann kam ein erfahrener Missionar zurück, Gerhard Stamm, vielleicht kennt er den, ja? Der ist in Poppengrün da bekannt in der Ecke. Und der hat zu mir gesagt gehabt, was ist ja schön, dass ihr manchmal so Gabentests und so Geschichten macht, aber wenn ich darauf gewartet hätte, bis ich alle Gaben zusammen habe, um ein bisschen Pioniermissionar zu sein, dann wäre ich heute noch nicht draußen, hat er mir gesagt. Und wisst ihr, ich habe im Nachhinein habe ich gedacht, das stimmt eigentlich. Weil Christus in uns hat alle Fähigkeiten, die wir brauchen. Wenn Christus in uns lebt, dann sind doch alle Gaben in uns. Und er kann sie uns in dem Moment geben, wenn wir sie brauchen. Wir müssen nicht erst warten, bis wir irgendwelche Gaben vielleicht bestätigt bekommen, 10-mal bestätigt bekommen, bis wir gehen aufs Missionsfeld oder sonst wohin. Da kommen wir nie in die Pötte, mal ganz ehrlich. Sondern wenn wir sagen, wir stellen uns Gott zur Verfügung und Christus, derjenige, der lebt in dir. Und wie steht es im 2. Kolosser 2, Vers 3? In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da ist alles drin, alle Schätze, alles, was du brauchst, alles, was du für den Missionseinsatz brauchst, auch in deiner Stadt, an deinem Arbeitsplatz. Ich rede jetzt nicht von Moldawien, Ukraine, ist schön, wenn du mit dabei bist, aber in erster Linie geht es darum, dass du dort unterwegs bist, wo Gott dich hingestellt hat, dass du dort ein leuchtendes Zeugnis für ihn bist, dass du dort Salz und Licht bist. Wie sieht dich Gott? Er sieht Christus in dir, nicht was du heute Morgen in dem Spiegel gesehen hast, sondern er sieht Christus in dir. Und das ist das Geheimnis letztendlich. Und wir sehen auch ein paar Verse weiter, da sehen wir, dass der Gideon vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Wisst ihr? Das ist letztendlich der Unterschied. Ja, wir als Menschen sind nicht besonders. Aber wenn Christus in uns lebt, dann ist der Christus etwas Besonderes in dir. Wisst ihr, und das, auf diese Dinge, da müssen wir zurückkommen. Dass wir das verstehen. Ja, dass nicht dies und jenes was ist, sondern nicht mehr ich besonders zähle, auch wenn ich in die Situation hineingehe, sondern dass es letztendlich der Christus ist, der durch mich lebt. So konnte George Müller sagen, in seiner ganzen Einfachheit in Bristol, er war Waisenvater im letzten Jahrhundert, ja, hat nichts zu essen gehabt, geht auf seine Knie und hat gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie du mir helfen willst. Ja, wir haben ja schon manchmal im Gebet, kannst du das und jenes. Ich weiß nicht, wie du mir helfen willst, aber ich will mich auf dein Wort stellen. Und in 1. Petrus 5, Vers 7 heißt, dass er für alles sorgen wird. Für alles sorgen wird. Und dann hat er gesagt, du wirst auch für diese Tausende von Kindern sorgen an diesem Tag. Und vor ihnen die Straße geht ein Auto, also dieses Milchauto kaputt. Es ist so viel Tausende von Liter Milch. Was soll der Mann machen? Da geht zu dem George Müller rein und dann sagt er, hier ist Milch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und so konnten sie Essen kochen. Und so hat Gott versorgt. Wisst ihr? Aber lassen wir uns auf diese Dinge ein. Das ist ja die Frage, wer sind wir denn in Christus? Ich will mal so sagen, wir haben das halbe Evangelium bloß verstanden, wenn wir sagen, ja, Jesus Christus hat uns gerettet und wir sind im Himmel. Dann haben wir das halbe Evangelium nur verstanden. Dann haben wir nichts verstanden, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er mit seiner Auferstehungskraft in uns leben will. Wisst ihr, wie die Bibel das uns sagt oder wie ihr es auch in eurem Motto habt, Jesus Christus erlebt, erleben, ja? Er lebt, Leute. Und es ist nicht irgendein toter Christus. Wisst ihr, das war nämlich hier bei dem Gideon genau das Gleiche. Was hat denn, mit was für einem Gott hat er denn gelebt? Wenn wir mal die Aussage von diesem Gideon anschauen, dann sagt er, ja, Herr, du weißt, es ist alles auf uns zugekommen und so weiter und so fort, aber wo sind denn die Wunder unserer Väter? Ja? Lesen wir die Bibel und dann lesen wir, ach, da hat Gott viele Wunder früher getan. Super, das ist ja klasse, ja. Aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Oder du lebst vielleicht mit einem, also nicht mit einem historischen Christus, sondern vielleicht lebst du mit einem zukünftigen Christus, dass du sagst, ja, der Herr kommt bald wieder, Corona-Krise, vielleicht ist es bald soweit, wir wissen es ja nicht, ja. Aber vielleicht leben wir mit so einem zukünftigen Christus. Aber dann hat das nichts mit meinem Leben zu tun. Wir müssen mit einem gegenwärtigen Christus leben und mit ihm rechnen im Alltag. Wisst ihr, sonst leben wir vorbei. Darum geht es letztendlich, dass wir mit Christus leben. Und zwar jeden Tag. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn du ein Loch graben bist, vielleicht wirst du dir jetzt in der Corona-Zeit einen Pool ausheben im Garten oder ich weiß nicht was. Ja? Dann stehst du in der Grube drin und schaufelst. Du schaufelst hart. Ja? Du schaffst es wirklich hart. Und dann kommt jemand, der wird dich dann eben ermutigen, ja, der wird dir sagen, jawohl, geht weiter, jawohl, ja. Oder du wirst irgendwelche Lobpreislieder hören, wirst sagen, jawohl, der Herr gibt dir Kraft dazu, super. Wird dich das in irgendeiner Weise entlasten? Wird es dir irgendwie helfen? Nein, du bist weiterhin in dieser Grube und schwitzt und bist am Ende, ja. Wisst ihr, wenn sich was ändert, wenn jemand hineingeht in diese Grube, sagt, jetzt gehst du raus, und ich nehme diesen Schaufel in die Hand und ich grabe. Dann wird sich was ändern. Und das ist genau das, was Christus in deinem Leben machen will. Dass er sein Leben durch dich leben will. Das hat Paulus verstanden. In Galater 2,20, da steht Folgendes. Nicht lebe ich, sagt der Paulus, sondern der Christus lebt in mir. Das ist die Veränderung. Das ist der Wechsel. Es fällt uns schwer. Ich bin auch jemand, der wohl lieber was tut, ja. Der wohl auch lieber in der Grube ist und schaufelt bis zum geht nicht mehr, ja. Bis ich umfall. Aber das will Gott gar nicht. Wisst ihr, ich glaube, wir können das alles nicht tun, ja. Wir können nicht evangelisieren, wir können keine Menschen erreichen. Wir können gar nichts tun, sagt Gott. In Johannes 15, Vers 5, was sagt er da? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, sagen wir können ja recht viel tun. Aber was wirklich einen Wert hat, was wirklich was verändert, das kann doch bloß Gott tun, oder? Wir wären ja arrogant, wenn wir sagen könnten, wir haben Evangelisation betrieben und wir können Menschen zu Jesus führen. Da wären wir arrogant. Christus kann das nur tun. Der Heilige Geist kann nur die Herzen ansprechen. Da können wir gar nichts tun. Aber wisst ihr, in diese Position müssen wir uns begeben, damit Christus an die Schaufel kommt, sage ich jetzt mal so, damit er in dieses Loch reingeht und für dich gräbt. Nur dann ist es möglich. Und da müssen wir wieder lernen davon. Gordon Boom hat mal Folgendes gesagt, manche Menschen vertrauen den Herrn, dass er ihre Seele rettet, aber sie trauen ihm nicht zu, dass er für ihr Leben sorgt. Ja? Wisst ihr, das ist genau der Satz von 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er wird für euch sorgen. Das ist eine Zusage. Das ist nicht irgendwas Relatives, ja. Aber vertrauen wir dem auch in allen Dingen. Lassen wir uns auf den Herrn ein. Mit welchem Christus lebst du? Lebst du mit dem historischen, der damals ganz klasse war? Mit dem Zukünftigen, der bestimmt was Tolles für dich vorbereitet hat in der Zukunft? Oder lebst du heute mit ihm? Und das heißt Hingabe. Du musst selbst vom Thron und Christus muss auf diesen Thron drauf, damit er dein Leben leben kann. Ich will noch mit uns beten. Lieber Jesus, ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du alles für uns sein willst und dass du dich nie in uns getäuscht hast und dass du nie mehr von uns erwartet hast, wie dass wir scheitern, weil wir letztendlich dich brauchen. Wir können es nicht tun, aber du kannst es tun. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass wir dich in unsere Gruben hineinlassen, egal am Arbeitsplatz oder wo wir auch immer stehen, wo die Herausforderungen für uns sind. Und dass du graben wirst für uns. Und dass wir sehen können, dass wir mit dir in diesem Auferstehungsleben leben können, schon heute. Danke, Herr Jesus, dass du lebst, dass du erlebbar bist und dass du uns schwache Menschen gebrauchen willst. Amen.